Hallo, hier sind wieder Heike und Markus. Wir haben Ende Juni, Anfang Juli. Das heißt, das wird unser Sommer-Podcast. Hallo Heike.
Hallo Markus.
Freust du dich auf unser drittes Gespräch?
Ja, sehr. Ja, einfach sehr, muss ich sagen.
Wir haben normalerweise, sind wir immer nah dran am Vollmond, wenn wir uns treffen, um das Gespräch zu führen. Jetzt dauert es noch ein bisschen, der ist am 5. Juli und der Vollmond ist dann im Steinbock.
Das ist ein spannender Vollmond tatsächlich, weil es ist so eine spannende Kombi, ne? Der Mond und der Steinbock. Der Mond ist ja einer, ne? Der führt uns in die Tiefe und will uns bestimmte Dinge noch sagen, aber eher so was übers Gefühl. Und der Steinbock ist ja einer, der ja sagt, nicht so viel Gefühl, ne? Jetzt, ich weise euch so ein bisschen auf was hin, was ihr vielleicht vergessen habt, ist ja so ein bisschen der strenge Lehrer, ne? Der sagt, hier fehlt noch irgendwas, Leute, guckt mal hin, was hier noch beachtet werden könnte. Also mehr, ne? Steinbock mehr im Tun, nicht so im Fühlen, sondern was könnte noch getan werden, damit wir ein bisschen besser aufgestellt sind.
Und was bedeutet das, wenn diese beiden Aspekte jetzt zusammenkommen? Also auf der einen Seite das tiefe Gefühl durch den Vollmond, auf der anderen Seite dann die lehrerhafte Überprüfung?
Ja, das könnte sowas bedeuten wie, seid ihr vielleicht bei allem, was hier im Leben gerade so vor sich geht, hier geht ja nun einiges so vor sich, ne? Habt ihr denn auch tatsächlich in der Tiefe bedacht, das, oder habt ihr alle Konsequenzen bedacht? Der Steinbock ist ja einer, der sagt, nicht, wir gucken wirklich auf alle Konsequenzen, die was immer hier im Alltag passiert, ne? Die etwas hervorrufen können. Und habt ihr wirklich seid ihr in der Tiefe eurer Gefühle ganz sicher, dass ihr wirklich alles getan habt, was getan werden müsste, damit eine gute Situation ist?
Der Juli scheint dann emotional weiterzugehen, denn am 20. Juli ist der Neumond im Krebs. Krebs natürlich auch ein sehr emotionales Sternzeichen. Ja. Was sagt uns das?
Nochmal eigentlich, also eigentlich heißt es, würde man das folgendermaßen deuten. Der Steinbock hat gesagt, so seid ihr ganz sicher, dass ihr nichts vergessen habt, ne? Was wirklich jetzt gut wäre, mal umzusetzen, mal anzudenken, mal wirklich anzugehen und zu machen. Und dann würde das, also Neumond im Krebs würde dann sowas bedeuten wie, sehr schön, dann können wir uns im Gefühl wieder ein bisschen entspannen. Also wenn wir das heißt so im Grunde würde das sowas heißen wie erst die Pflicht und dann die Kür. Wir haben es jetzt alles irgendwie nochmal überdacht, richtig gemacht, angegangen und dann können wir auch wirklich ein schönes Sommererlebnis haben und uns wirklich entspannen und uns alle gut fühlen und sagen, sehr schön, das haben wir gut gemacht. Wir fühlen uns jetzt gut, so würde das heißen.
Und damit kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, über das wir heute reden wollen. Und zwar, wir reden über einen besonderen Wesensaspekt. Bevor wir über diesen einen Wesensaspekt reden, vielleicht erzählst du mir, uns, erst einmal, was es überhaupt für Wesensaspekte gibt und wie die miteinander zu tun haben.
Ja, gibt ja nur, was wahrscheinlich viele Leute gar nicht so wissen, gibt ja nur eigentlich so ein paar wesentliche Aspekte, die bei der Entwicklung von Menschen von Bedeutung sind. Und die sind auch alle aufeinander aufgebaut. Also und im Grunde ganz einfach zu verstehen. Und im Grunde, wenn man davon spricht, weiß auch jeder genau, worum es geht. Nicht? Also zum Beispiel ist der erste, ich zähle das nur mal so kurz auf, ne? Der erste heißt Mitgefühl. Mitgefühl kennen wir alle. Ne? Wenn wir bei uns schauen, bei anderen schauen, sehen, Mensch, da passiert was, da geht jemand nicht gut, ne? Dann fängt unser Herz an zu sagen, das tut uns genauso weh wie dem, ne? Und da gehen wir ins Mitgefühl. Im Grunde sagt man immer, es ist der erste Aspekt der Menschen, so dass sie merken, ach, es geht nicht nur, ne, um mich, sondern es geht auch um alle anderen. So, das soll uns miteinander verbinden. Zweiter Aspekt, wer dann darauf aufbauen, ist die Verantwortung. Weil wir eben Mitgefühl mit anderen haben, dann spüren wir auch gleich, aha, da könnten wir vielleicht auch was tun, damit das dann besser wird. Ne? Dritter Aspekt wäre sowas wie, daraus entsteht dann sowas wie, jetzt weiß ich ein Stück mehr, ne, wie Menschen miteinander so sind. Und das bedeutet eben auch bei mir, dass ich mit den Dingen vielleicht ein bisschen besser umgehen kann. Dritter Aspekt wäre, dann mündet das so ein in, ja, jetzt weiß ich immer mehr, welches Ziel wir miteinander haben oder ich persönlich in meinem Leben, wenn ich das alles weiß. Wo ist mein Wille? Wo will ich hingehen? Dadurch kriege ich auch Macht, wäre der nächste Aspekt. Ne? Dadurch habe ich auch die Kraft und die Power, das auch wirklich zu tun. Und am Ende soll es eigentlich in sowas münden, was wir alle, das wünschen wir uns alle, das haben wir alle gerne, das ist die Liebe. Ne? Dieser große Aspekt sozusagen, der letzte Aspekt.
Als ich dir so zugehört habe, habe ich gerade gedacht, das ist ja auch ein bisschen die Entwicklungsgeschichte eines Menschen. Ne?
Das
also
ist
angefangen vom Baby, was auf die Welt kommt und erstmal nur Zentrum, also sich selbst als Zentrum beziehungsweise alles als eins sieht und dann anfängt sich langsam zu differenzieren und festzustellen, oh, ich habe eine Verantwortung, ich kann selbst entscheiden, ich lerne meine Eltern und meine Umgegend kennen und so weiter.
Man möchte, ja, dem würde ich auch hinzufügen, ich möchte vor allem auch selbst entscheiden, nicht? Also wenn so die ersten Aspekte, wie du sagst, mit dem Baby, ne, das geht noch immer auf in Mama und in Papa und in dem ganzen Umfeld, in dem es ist, und Stück für Stück möchte es aber auch dann selber entscheiden, das wäre dann Verantwortung, ne? Und dann käme es tatsächlich, wenn es sagt, ich will selber entscheiden, ich will mein Leben selber leben, dann kommt es automatisch auch dazu, dass es sagt, und wo kriege ich denn die Kraft her? Das ist dann so, sind dann so Wille und Macht. Und da will ich drauf zu, das ist dann das Ziel. Und dann am Ende, das klingt am Anfang erstmal so ein bisschen komisch, dass man sagt, am Ende ist die Liebe. Aber damit, das meint natürlich eine besondere Liebe für uns alle gemeinsam, nicht nur die Einzelliebe.
Also nicht die partnerschaftliche Liebe?
Jede Art von Liebe sozusagen, jede Art von Liebe geht dann da rein. Wenn man könnte sagen, wenn ich so eine Liebe richtig leben will, wie jetzt zu Eltern zum Baby oder Partner miteinander, oder ich habe ein Talent, ich habe eine Idee, oder ich habe auch ein politisches Amt, oder ich habe jetzt ein wirtschaftliches Ziel für irgendjemand, für irgendeine Gruppe von Menschen, dann wäre auch das sozusagen, wenn ich alles richtig mache, ist das einfach nur noch Liebe für alles so. Das bedeutet es eigentlich.
Aber eigentlich wollen wir gar nicht über den höchsten Aspekt, also über die Liebe reden, sondern uns geht es heute um einen Aspekt, der wirklich einen schlechten Ruf hat. Und zwar geht es ums Ego.
Ja, stimmt. Und ich finde ja, dass dieser Aspekt Ego genannt, ich nenne den Verantwortung. Ich finde, dieser Aspekt hat ein bisschen zu Unrecht auch keinen guten Klang. Ich finde, da ist viel Missverständnis auch dabei.
Also ich habe mich in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mir einige Blogs durchgelesen, ein bisschen Podcast gehört und so weiter, wo es ums Ego ging. Und dann wurde eigentlich immer gesagt, der Ego, das ist irgendwie, der ist für Mangelgedanken verantwortlich. Und das Ego ist für Mangelgedanken verantwortlich, ist für schlechte Laune und für negative Gefühle und für egozentrische Handlungen und so weiter. Also das Ego kam dabei immer richtig schlecht bei weg eigentlich.
Ja.
Ist das ein Missverständnis?
Also meiner Meinung nach ist das echt ein Missverständnis. Und guck mal, ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Man muss mal gucken, wo es herkommt. Wie ist das denn entstanden? Wir kommen ja aus der christlichen Tradition. Und viele andere Religionen haben ja durchaus ähnliche Aspekte wie die christliche Tradition. Die christliche Tradition hat immer noch versucht, wenn man so will, die Menschen, ja, wie so eine große Herde. Man sagt, christliche Tradition sagt ja auch, das sind jetzt alles meine Lämmer und das ist die Herde und die muss ich führen. Und damit ich die führe, und da gibt's ja nur einen, der sie führt, und alle anderen sollten möglichst, ja, unisono, wenn man so will, eine Herde sein, wo sich keiner vom anderen wirklich unterscheidet. Die haben alle im Grunde, wenn man es mal genau nimmt, keine wirkliche Verantwortung, sondern nur, die haben nur die Aufgabe, einfach brav eine Herde zu sein. Und viele andere Religionen haben das ja auch gemacht. Aus dieser ganz stark, wenn man Literatur liest aus den anderen Jahrhunderten, christliche Literatur, wird es immer da stehen. Sei bitte bloß nicht erkennbar ein Einzelwesen. Ne? Individualismus, nicht? Das ist ja etwas, was man ganz lange nicht haben wollte. Ne? Und ich finde aber, dass wir heute da wirklich mal anders hingucken müssen. Denn wir brauchen doch irgendwie ein Ego. Ego heißt ja nichts anderes, lateinisch Ich, ein Ich-Bewusstsein. Wir brauchen das doch eigentlich nur, um überhaupt erstmal zu erkennen, wer sind wir denn? Das ist ja sozusagen der erste Ansatz. Allerdings würde ich dir zustimmen und ich vermute, das ist wahrscheinlich das, was diese Literatur da meint, wenn sie sagt, das ist eben egozentrisch, auf Eigennutz ausgerichtet. Ja, die Gefahr dabei ist schon, dass man im eigenen Ich-Bewusstsein natürlich stecken bleibt. Man muss ein Ego entwickeln, um zu wissen, wer man ist. Woraus bestehe ich denn überhaupt? Wer bin ich denn? Was macht mich denn aus? Wie bin ich für andere erkennbar? Damit ich nicht, sonst kann ich ja auch meine Nachbarin sein oder mein Nachbar. Wie bin ich erkennbar? Aber die Gefahr, die eben bei diesem Aspekt ist, an Verantwortung, Ego, ist eben die, dass man, wenn man merkt, oh wow, das bin ich, dann ist die Gefahr schon groß, wenn man sagt, ach, da würde ich gern drin bleiben. Und das vergrößere ich. Und dann denke ich nur noch an mich. Das ist aber wirklich nur das, was am Anfang da ist. So muss es aber nicht sein.
Da sind viele Punkte jetzt drin gewesen. Lass nochmal langsam da durchgehen. Also erstens kann man sagen, das Ego ist erstmal nicht gut oder schlecht, sondern es ist ein Ich-Bewusstsein.
Genau, ein Ich-Bewusstsein. Wer ich bin, woraus ich... Guck mal, du hattest das vorhin gesagt, nicht? Das Baby hat ja sowas noch gar nicht. Ne? Das Baby ist, ich bin irgendwie, ich existiere, aber eigentlich mehr durch Mami und durch Papi und so weiter. Ne? Und im Laufe der Zeit kommt es immer mehr in dieses Gefühl... Ach, ich bin doch ein bisschen mehr. Ich habe meine eigenen Füßchen, damit laufe ich durch die Welt. Dann merke ich, ich habe meine eigenen Gefühle. Dann merke ich, ich habe meine eigenen Gedanken. Und Stück für Stück kommt damit ganz selbstverständlich der Impuls. Ah, wenn ich das alles bin, ne, je älter ich werde, merkt das kleine Kind, kommt dann auch lang, wird ein größeres Kind, ist ein pubertierender junger Mensch. Dann kommt der Impuls, der entwickelt sich von ganz alleine. Ah, damit will ich doch irgendwie auch mal mich zeigen. Das ist sozusagen das Ego.
Und das verändert sich im Laufe des Lebens? Es wird immer größer oder müssen wir es domestizieren und irgendwie in den Schranken halten? Oder wie entwickelt sich das? Wie gehen wir damit um?
Ich würde das erstmal nur als so eine neutrale Energie, ehrlich gesagt, sehen. Das ist so zusammengefasst, je älter man wird, merkt man, daraus bestehe ich. Was ich damit mache... Das ist jetzt hier wirklich der entscheidende Moment. Ne? Das ist der entscheidende Moment, wo einige sagen, ah, daraus bestehe ich, das bin ich. Jetzt könnte ich vielleicht, wir sprachen ja vorhin von den Aspekten, zum nächsten Aspekt weitergehen. Und dieses mein Ego, weil ich weiß, ich bin jetzt zum Beispiel super in diesem Ding. Oder ich bin wunderbar als Partner. Liebe kann ich richtig gut. Ne? Dann könnte ich das da einsetzen. Dann wäre ich nicht egoistisch. Dann wäre ich aber als Individuum für meinen Partner gut erkennbar und könnte mein Potenzial da gut einsetzen. Das ist meine Entscheidung. Wie ich mit diesem Aspekt umgehe, ist eindeutig nur meine Entscheidung.
Und dann kommt es auch dazu, dass Menschen übersteigert mit diesem Aspekt umgehen und ihn nicht absichtslos in die Welt bringen, sondern damit etwas erreichen wollen. Ist das dann der Moment, wo es zum Problem wird?
Ja, da wird es zum Problem. Ich denke, da muss man mal schauen, das kann sehr viel damit zu tun haben. Was ist denn vorher passiert? Was ist mit einem Menschen vorher passiert, wenn man mal drauf guckt, bevor der sozusagen gemerkt hat, ach so, das bin ich. Oh, ich habe zum Beispiel hier das Talent, Menschen mit meiner Art und Weise zu sprechen, unheimlich gut von irgendwas zu überzeugen. Ich habe eine Gabe, ich bin verbal super, ne? Und ich bin auch charmant. Und dann sagen diese Menschen, oh ja, wow, was du mir erzählst, finde ich super, mache ich auch. Wenn ich aber zum Beispiel vorher, ich habe vielleicht in meiner Kindheit nicht genügend Mitgefühl und Liebe kennengelernt, meine Eltern haben mich eigentlich gar nicht richtig wahrgenommen, dann kann es leicht dazu kommen, dass ich sage, hier möchte ich gern bleiben. Das will ich jetzt nicht wirklich wieder in den Dienst stellen, ne? Und für andere da sein, sondern das nehme ich nur für mich, weil ich fühle einen Mangel, habe Defizite durch meine Kindheit, durch meine Jugend und jetzt habe ich ein super Ego und da wiederhole ich dasselbe und damit es mir gut geht, dann vergesse ich, wofür das eigentlich da ist. Es soll ja zum nächsten Aspekt sozusagen gehen. Ich soll damit mehr Wissen erwerben und mir tatsächlich das in den Dienst stellen von anderen oder in meine eigene Entwicklung reingeben.
Darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen. Das würde ich mich freuen, wenn du das nochmal erklären magst. Was ist die Aufgabe? Du sagtest jetzt gerade, es geht darum, das eigentlich der Gesellschaft zur Verfügung zu stehen oder anderen zur Verfügung zu stellen. Und zwar auf eine absichtslose Art und Weise. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
Ja, genau. Auf eine absichtslose Art und Weise. Das muss jetzt nicht bedeuten, dass jeder, der sagt, jetzt habe ich verstanden, wer ich bin, woraus ich bestehe. Und jetzt suche ich mir eine Aufgabe, gehe in die Gesellschaft und guck, was da von mir erwartet wird oder was ich geben könnte. Das kann auch genauso gut bedeuten, dass ich jetzt ein guter Partner bin, eine gute Partnerin und wahrnehme, was möchte denn mein Gegenüber oder mit meinen Kindern bewusster umgehe oder in meinem Beruf das, was ich da gerade mache, auf eine besondere Weise mache, sodass ich mich in was hinein erweitere. Also es ist nicht nur das, was ich für mich herausziehe, sondern es muss immer irgendetwas anderes sein, außer mir selber, was auch von diesem, meinem positiven Ich-Bewusstsein, meinem Ego profitiert. Zum Beispiel mein Kind oder mein Garten oder was ich schreibe oder was ich im Kindergarten mache oder was auch immer.
Und dabei ist es gar nicht so wichtig, dass es so eine wahnsinnig besondere große Geschichte ist, sondern es kann tatsächlich eben auch was sehr Alltägliches, was sehr Kleines, was sehr Normales sein.
Was ganz Normales. Das finde ich ja sowieso, dass das eigentlich was viel Wichtigeres ist. Denn schau mal, ich finde, manchmal müssen wir gar nicht immer nur rumlaufen und sagen, wo ist hier die große Aufgabe für mich? Oh, das brauche ich und das ist wunderbar und sonst bin ich gar nichts. Aber nein, ich finde, wir sollten im Gegenteil erstmal gucken, ist denn um uns rum irgendwie alles so? Ne? Wo konnte ich mit dem, was ich bin, mit meinem Ich-Bewusstsein, mit meiner Ego-Position der Positiven und mit meinem individuellen Sein, konnte ich dafür sorgen, dass alle, die um mich rum sind, ne, dass es denen gut geht, dass da alles fein ist. Habe ich da richtig hingeguckt? Habe ich da was richtig reingegeben? So führt das Kleine zum Großen eigentlich auf diese Weise. Ne?
Was passiert denn, wenn wir das machen? Also wenn wir unser Potenzial anderen zur Verfügung stellen, was passiert dann mit uns? Ist das so eine Art von tiefer Zufriedenheit, die wir erleben können?
Einmal haben wir eine tiefe Zufriedenheit, aber ich finde, das geht sogar noch viel weiter. Wir haben auch wirklich das Gefühl, dass wir, und das finde ich viel wichtiger, das geht wieder in die ersten Aspekte sozusagen rein, Mitgefühl. Wir haben auf diese Weise das Gefühl, zu etwas zu gehören, am richtigen Platz zu sein, in der Gesellschaft angekommen, in unserem Leben angekommen zu sein. Nicht? Also das ist so ein ganz grundlegendes Gefühl, dass die Dinge auf diese Weise sein, ihren richtigen Gang gehen. Wieder auf so eine ganz einfache Weise. Ne? Dass wir alle wirklich, oder ich mit meinem täglichen Sein dazu beitrage, ein inneres Grundgefühl von Zufriedenheit und Glück zu empfinden. Auf diese Weise.
Kann man davon sprechen, dass das Ego dienen soll
und
sich nicht erhöhen soll?
Ist unbedingt. Weil, wie ich vorhin sagte, wenn ich aus Defiziten heraus, ne, aus einem Mangel heraus von früher, aus meiner Kindheit, es kann auch später können auch später schwierige Erlebnisse gewesen sein, aber plötzlich spüre, dass ich mit meinem Ich-Bewusstsein oder mit dem, woraus ich bestehe, nichts anderes tue, als meine Defizite und meinen Mangel auszugleichen, dann heißt das keineswegs, dass es Glückseligkeit und Zufriedenheit bei mir hervorruft, ne? Sondern ich muss das immer wieder und immer wieder wiederholen. Aber auf der anderen Seite ist es auch schwierig, wie du das sagst, nicht? Ego sollte eigentlich dienen, also das, was ich bekommen habe, sollte ich auf die gleiche Weise wieder nach außen geben. Das ist natürlich schon schwierig, wenn man Defizite hat, wenn man Mängel hat, das so ohne weiteres zu tun. Also die Gefahr, da würde ich eben so der gegen Meinung so ein bisschen zustimmen, die Gefahr, dass man da was verwechselt und sagt, jetzt habe ich ein Ego und das nutze ich jetzt nur für mich, damit gehe ich nicht in den Dienst, das ist schon sehr groß.
Was passiert dann?
Man könnte tatsächlich dann, also die Gefahr wäre die, dass man irgendwie drin stecken bleibt. Weil man eine dauerhafte Entschuldigung sozusagen hat dafür, dass man nur seinem eigenen Ego nachgeht. Man hat immer wieder diese Entschuldigung, oh ja, mir ist was passiert, man hat mich nicht gesehen, man hat mich gar nicht wahrgenommen, ne? Mein Potenzial, das wollte keiner, ich war gar nicht vorhanden, ich bin irgendwie nichts wert für die Leute. So, und jetzt biete ich mir das selber und selber und selber. Und die Falle, in die man immer wieder tappt, ist die, dass man eben nicht bemerkt, dass man dadurch seine alten Defizite und seine Mängel, seine Traumata nicht heilt. Man hat sich mal kurz einen Kick gegeben und sagt, super, ich bin so toll. Und dann kommt der Mangel wieder. Man muss den Mangel und die Defizite auf eine andere Weise angehen.
Und das Problem ist wahrscheinlich, dass man das immer wiederholt und wiederholt.
So ist es.
Und vielleicht auch übersteigern muss, um überhaupt diesen Kick wieder zu bekommen. Und dann da eigentlich gar nicht rauskommt und das Defizit eigentlich größer wird.
Das Defizit wird größer und das ist ja das Problem. Deswegen sehen wir ja durchaus eine Menge Leute, wo man sagt, meine Güte, das Ego von dem oder der wird ja immer größer. Das liegt an der Wiederholung, an der verzweifelten Wiederholung der Menschen, die sagen, es muss doch mal einmal gelingen, wenn ich jetzt noch mal so eine Ego-Runde drehe, na, dann habe ich doch einen Selbstwert. Den kriegt man so nicht.
Aber spannend ist dabei ja, wenn wir uns sozusagen als Außenstehender, der das beobachtet oder vielleicht auch betroffen ist, weil er irgendwie mit einem Egomanen gerade am Start ist, wenn man Verständnis dafür aufbringt und, und so die Haltung einnimmt, der oder diejenige macht das ja eigentlich nur, um den eigenen Mangel auszugleichen, also um sozusagen im Grunde ja eine Art Selbstheilungsprozess irgendwie in Gang zu bringen. kann man ja das zumindest mal mit Verständnis beobachten oder betrachten, oder?
Ja, man kann es mit Verständnis beobachten, betrachten. Unglücklicherweise ist es aber gerade so, bei solchen Prozessen ist was anderes als beim Mitgefühl, nicht? Beim Ego-Trip kann man das zwar mit Verständnis beobachten, es wird nur nicht wirklich was helfen. Also helfen würde diesem Menschen tatsächlich nur, ja, wie soll ich das mal sagen, ihn darauf hinzuweisen, dass er mal den Grund herausfindet, warum er immer wieder eine neue Ego-Runde einleitet und auch durchläuft. Und mal drauf zu gucken, warum tut er das eigentlich? Ist da vorher gewesen? Was ist da passiert? Welcher Mangel war da? Welches Defizit war da? Was er damit ausgleichen will. Er muss im Grunde die Mängel und die Defizite mal annehmen und nicht versuchen, die durch so einen Ego-Trip immer wieder zu kaschieren.
Jetzt hast du zweimal den Begriff Ego-Trip gesagt und ich überlege gerade, woran erkenne ich denn vielleicht bei mir selber auch, dass ich gerade einen Ego-Trip fahre? Erkenne ich das?
Ja, kann man ziemlich gut erkennen. Kann man wirklich ziemlich gut erkennen. Und zwar an dem Ergebnis. Wie fühlt man sich? Das ist so ein bisschen wie eine Sucht eigentlich. Also ich habe jetzt einen Ego-Trip gemacht und ich habe irgendwie, ich will mal ein Beispiel, irgendwie irgendwo einen super Auftritt hingelegt auf einer Party oder bei Freunden. Ich habe mich so richtig aufs Podest gestellt, ne, und hervorgetan. Dann habe ich einen kurzen Kick. Dann irgendwie, beim Ego-Trip ist es ja auch so, die sind dann irgendwie scheinbar alle unter mir. Ich habe sie gezwungen, sozusagen was bei mir anzuerkennen und mich wahrzunehmen. Dann, das ist ein ganz kurzer Kick. Super, jetzt fühle ich mich wohl. Und dann muss ich nur auf das achten, was kurz danach passiert oder ein Tag danach oder zwei Tage danach. Ne? Dann fällt das nämlich sensationell ab. Dann fühle ich mich nicht nur genauso wie vorher im, oh, wer bin ich denn nun? Hat mir das wirklich einen Selbstwert gegeben? Dann wird es alles wieder kleiner und sogar noch schlimmer als vorher. Im Gegensatz dazu, wenn ich wirklich, jetzt nehmen wir mal einen anderen Fall, also ich bin auch auf einer Party und ich bin wirklich in der Lage, da irgendwelche Leute sind da, die haben Themen, Probleme und ich kann das, was ich machen kann, sagen kann, auf eine gute Weise wirklich hingeben, absichtslos, wie du sagst, ne? Einfach, weil es ist mein Potenzial und das teile ich mit denen. Dann bekomme ich von denen ja auch wirklich was. Es füttert nicht mein Ego falsch durch Unterwerfung, wie das vorher war auf dem Ego-Trip, sondern der teilt etwas mit mir. Also die andere Person gibt mir etwas, ne? Sowas wie ein Segen. Und damit kann ich dann ganz zufrieden nach Hause gehen und ich bin ausgeglichen, ausbalanciert, verwurzelt, ich bin angekommen, ich gehöre dazu. Also ein ganz anderes Ergebnis, daran kann ich das echt erkennen.
Das ist die Selbsterkenntnis, das bedarf wahrscheinlich einem kritischen Abstand sozusagen, ne? Und auch, dass man sich das eingestehen mag, dass man da vielleicht mit dem Ego-Trip unterwegs ist oder war. Wie kann ich es am Gegenüber erkennen?
Das muss ich nicht unbedingt erkennen tatsächlich. Das ist spannend, was du da sagst. Das ist tatsächlich nicht wirklich ausschlaggebend. Erkenne ich das am Gegenüber? Der Segen, von dem ich eben sprach, nicht? Der breitet sich in mir aus. Das ist nicht unbedingt erkennbar, dass es jetzt von dem anderen zu mir kommt. Ich erkenne nur in mir, also in dem Ergebnis, was in mir ist. Oh ja, mir geht es damit gut. Ich bin reicher geworden. Ich bin mehr geworden. Ohne dass jetzt nur, also ein positives Ego will nicht unbedingt immer was, sondern will sich nur mitteilen, will nur was nach außen geben. Ne? Aber ob ich das im anderen erkenne, das ist nicht immer der Fall und ist eigentlich auch nicht notwendig. Nein.
Ist nicht notwendig,
nicht wirklich,
wenn mir jemand begegnet und ich bin überlege, ob der das selbstlos macht, also absichtslos.
Ah, entschuldige, dann habe ich dich falsch verstanden. Du meintest jetzt, ob ich an jemand anders erkenne, ob der jetzt auf dem Ego-Trip ist oder selbstlos arbeitet.
Genau.
Ah, entschuldige, das habe ich jetzt falsch verstanden.
Weil ich sozusagen damit ja auch anders dann umgehe. Ne? Also wenn mir jemand entgegenfliegt, der irgendwie auf dem Ego-Trip ist, dann kann ich mich ja irgendwie dezent zur Seite stellen und kann sagen, okay, mach mal, aber ohne mich bitte. Wenn es aber nicht ein Ego-Trip ist, sondern wenn es sozusagen wirklich ja, weiß ich nicht, mit Mitgefühl ist oder was auch immer, dann wäre es ja schon gut, wenn es mich berühren würde.
Ja, auch das, auch da ist aber die Antwort gar nicht, also durchaus auch ähnlich wie eben, das ist nicht so einfach zu erkennen. Das ist einfach, das ist auch nicht so einfach zu erkennen, weil wir ja oft in denselben Fallen sitzen. Denk mal, ich meine, da haben wir in unserer heutigen Zeit jede Menge politische Führer, die sowas von auf dem Ego-Trip sind.
Ja.
Und wir wundern uns alle, warum sitzen da die Massen und jubeln denen zu. Weil die ja tatsächlich, also selbst wenn die im Inneren erkennen würden, Mensch, der ist aber auf dem Ego-Trip, der denkt nur an sich selber, sind die Massen, die hinter dem hergehen, ja dann auch die, die sagen, wow, der gibt uns ein gutes Beispiel, wie man sich, wenn man so will, egomanisch bereichern kann, in seinem, einfach nur, weil man sich doll fühlt. Und wenn wir hinter dem hergehen, dann kriegen wir in seinem Schlepptau sozusagen energetisch auch was davon ab. Also das ist tatsächlich nicht so einfach zu erkennen. Ich glaube, da gibt's auch, sind auch sehr, sehr viele Menschen unterwegs, bei denen wir mal genau hinschauen müssen, um wirklich zu erkennen, sind sie wirklich die, die der Gesellschaft was geben wollen? Also wollen sie mit ihrem Ego dienen oder nutzen sie das für sich selber? Das ist nicht so einfach.
Und was ist dann was ist der Weg daraus? Was ist die Lösung? Was kann ich machen?
Klarer bei sich selber sein. Das ist eigentlich gar keine Frage. Klarer bei sich selber sein. Mein eigenes Ego-Bewusstsein, mein eigenes Bewusstsein von mir selber deutlich im Blick zu haben. Das würde nämlich heißen, so bin ich mit mir im Reinen, habe ich meine Vorstellung, wie ich bin, wie ich damit umgehe, bin ich auch in der Lage, mal Nein zu sagen, wenn irgendjemand was von mir will? Bin ich in der Lage, auch mal etwas selbstlos, absichtslos zu geben, wenn ich danach gefragt werde? Bin ich in meiner Haltung schnell erschütterlich? Ne? Also Ego-Bewusstsein, Ich-Bewusstsein, Verantwortung hat ja viel mit Haltung zu tun. Ne? Also,
Das war übrigens gerade der Fächer von Heike.
Genau. Mein Fächer kennen auch alle.
Genau. Ich glaube, das Klemmbrett und den Fächer von Heike, genau. Den kennen wir alle. Der ist gerade runtergefallen.
Meine Utensilien, genau.
Jetzt muss ich aber lachen. Wo wollte ich denn gerade mit dir hin? Ich wollte nicht. Ach so, das, was du gesagt hast. Man gleicht es ja sofort persönlich mit sich selber ab,
ja.
und fragt sich so, wo bin ich da? Mhm. Kann ich das gut? Habe ich da Schwierigkeiten? Wann bin ich selber auf dem Ego-Trip? Und so weiter. Und da habe ich eben so gedacht, naja, das scheint ja auch irgendwie so ein Entwicklungsprozess zu sein. Also wenn ich mal Markus vor, keine Ahnung, 20 Jahren angucke, war der mit dem Thema Ego wahrscheinlich anders unterwegs, als das heute ist. Ist das der normale Weg, dass wir sozusagen durch unser Leben uns durchentwickeln und zu einem hoffentlich ausgeglichenen Ego und Ich-Bewusstsein kommen?
Ja, absolut. Und weißt du, ich finde, da muss man auch ein bisschen mit sich gütig sein. Ne? Guck mal, da muss man auch mal gucken, wie entwickelt sich das denn überhaupt? Dass Jugendliche, ne, die, wenn man die so anschaut, sagt, würde man ja oft sagen, meine Güte, sind die aber echt auf dem Ego-Trip. Aber das sollen die auch sein. Ne? Die sollen auch übertrieben merken, wenn ich das so mache, wer bin ich das dann? Wenn ich das so mache, oh, das ist keine gute Idee und hier sollte ich ein bisschen vorsichtig, aber hier soll ich nach vorne preschen und so weiter. Das ist wirklich eine Frage der Entwicklung. Je jünger man ist, umso mehr, finde ich, darf man immer wieder versuchen, welchen Teil von mir bringe ich mal nach vorne? Ich muss das ausprobieren. Leben ist Prozess. Ich muss was ausprobieren. Ich darf auch Fehler machen. Ich darf auch mal mich wirklich so sehr, wenn man so will, unter einen Strahler stellen und sagen, Leute, guckt auf mich, seht mich, um einfach zu sehen, was da bei mir passiert. Aber ich glaube, je älter man wird, umso mehr, wenn man so einen ganz normalen Weg lebensfähig geht und seinen Prozess macht, umso mehr wird man feststellen, dass es einem nicht mehr so viel gibt. Dass es einem mehr Freude macht, wenn man sagt, ach, immer nur mit mir und vergrößern. Denn das ist, was zum Beispiel alle Menschen, die auf dem Ego-Trip sind, oft vergessen. Wenn sie sowas immer wieder wiederholen und sich nochmal einen Kick und nochmal einen Kick holen, das ist auch eine ganz schöne Bürde. Das ist auch eine ganz schöne Last. Das ist auch, man ist so satt davon. Es ist auch nicht befriedigend. Und für andere, das kennt jeder zum Beispiel in schwierigen Situationen. Wenn jetzt irgendwie, würde die Elbe übers Ufer treten, dann würde man sich wundern, wie schnell die Leute sich freuen würden und sagen würden, wir helfen unserem Nachbarn und wir kochen mal Tee und wir füllen mal die Sandsäcke und dann stellen wir alle da unten und machen das alle gemeinsam und finden das super und haben so einen Spaß und so eine Freude, oder? So eine Situation, das kennt jeder schon, hier ist irgendwas passiert oder beim Nachbarn bricht ein Feuer aus, was hoffentlich nicht passieren wird, dann sind plötzlich alle ganz, ganz schnell dabei und freuen sich, dass sie da mal ihr Potenzial zeigen dürfen, oder?
Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit über Menschen geredet, die mit ihrem Ego nach vorne gehen und strahlen, das nach vorne bringen. Wir haben nicht über die Leute geredet, die ihr Potenzial verstecken, abdecken, die das nicht zeigen, wo es aber definitiv da ist, aus einer Bescheidenheit vielleicht heraus. Vielleicht ist es auch eine falsche Bescheidenheit, aus einer Angst heraus. Vielleicht sind es Glaubenssätze von, oder mit Sicherheit sind es Glaubenssätze von früher, die da vielleicht heißen, weiß ich nicht, zeig dich nicht so sehr, stell dich nicht in den Mittelpunkt und so weiter. Was ist denn mit denen?
Ja, das ist ja im Grunde für mein Gefühl die größte Gruppe, ehrlich gesagt, weltweit, ne? Denn schau mal, wenn wir so auf die Welt schauen, wenn wir nur das Thema Erste Welt und Dritte Welt nehmen, ne? Die ganze Dritte Welt für mein Gefühl weiß eigentlich gar nicht so genau, wer sie sind und wo sie stehen und welchen Platz sie eigentlich haben sollten. Ne? Dass die sind tatsächlich immer noch irgendwie, fühlen sich beschenkt, wenn die Erste Welt ankommt und sagt, ihr dürft jetzt unsere Jeans nähen für gar nichts und dürft euch auch noch freuen. Das ist ein ganz großes Problem. Und das hat, glaube ich, wirklich auch damit zu tun, dass wir dieses Ego-Bewusstsein, dieses Ich-Bewusstsein, dass viele von uns das eigentlich noch gar nicht richtig haben, dass viele von uns sogar vielleicht sich noch wohlfühlen, wie du das eben sagst, sich so ein bisschen verstecken, dass ihre Sicherheit als Menschen sich noch sehr stark daraus nährt, dass sie zu einer großen Gemeinschaft gehören und irgendwie da mitschwimmen und untergehen. Also das muss man schon auch so sehen. Sie brauchen das noch. Sie brauchen noch die Gewissheit, ach, ich bin nicht anders als die anderen. Das hat wieder was mit Verantwortung. Ego-Bewusstsein hat viel damit zu tun, wie weit bin ich in der Lage, Verantwortung zu tragen.
So, was bedeutet das dann, also in der Auswirkung, wenn ich mein Potenzial die ganze Zeit unterdrücke und eben nicht rausbringe, von einer gesunden Art und Weise, was passiert dann mit mir?
Es schadet eigentlich mir selber, es schadet meiner Entwicklung, ne, meiner Persönlichkeitsentwicklung und es schadet ehrlich gesagt auch der ganzen Gemeinschaft. Wie wir das ja auch wieder sehen können. In Ländern, in denen die Menschen noch alle, wie soll ich das jetzt mal nennen, so ein bisschen wie so Schäflein sich führen lassen und die Dinge einfach so tun, wie man sie ihnen vorlebt, ist es auch wahnsinnig schwer, den Leuten zu sagen, bitte lasst das mal sein, es schadet euch, es tut euch nicht gut. Weil sie das Gefühl haben, dass sie tatsächlich ohne den Gruppenrückhalt sozusagen, den Gemeinschaftsrückhalt nicht leben können. Aber hier im Westen, das ist ja noch ein bisschen ein anderes Problem. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die, wie du das sagst, aus falschen Glaubenssätzen heraus das Gefühl haben, sie dürften im Grunde noch gar nicht sich hervortun und sagen, Leute, ne, ich bin so, daraus bestehe ich. Das ist mein Persönliches, das ist anders als das, was ihr so seid. Da besteht noch unglaublich viel Angst und das hat also ganz, ganz viel oft auch damit zu tun, was Eltern von einem wollen. Nicht? Eltern, nicht alle Eltern sind ja die Eltern, sie sagen, sehr schön, ich sehe, das bist du, das kannst du und da unterstützen wir dich und das mach mal. Viele Eltern wünschen sich eigentlich eher noch Kinder, die in ihrem Sinne, im Sinne der Gesellschaft funktionieren. Und das ist natürlich wirklich was ganz anderes als ein Ich-Bewusstsein, zu sagen, ich bin aber so und so bin ich und ich funktioniere nicht. Ne?
Und ist
da ist viel Angst noch.
Ist das Problem dann nur, dass man eben sein Potenzial nicht leben kann? Also schade, hat nicht geklappt, habe ich nicht gelebt. Oder passiert etwas Schlimmeres durch diesen ständigen Druck, der drauf gehalten wird, dass man seinen wahren Glanz vielleicht nicht in die Welt tragen kann?
Eigentlich passiert was Schlimmeres, ja. Und da gucken die Menschen auch zu wenig drauf. Denn man muss ja von einem ausgehen. Wenn also ein Mensch in sein Ich-Bewusstsein geht, und da sind ja sehr viele auch schon drin, dann ist das ja eine Energie. Es ist ja einfach da. Ne? Das geht nicht weg. nur weil ich sage, na ja, meine Eltern wollen das nicht oder meine Frau will das nicht oder mein Beruf erlaubt das nicht und so weiter. Das bedeutet ja nicht, dass die Energie nicht da ist. Das bedeutet ja nur, dass sie in den Untergrund gedrängt wird und dass sie da irgendwas tut. Und das ist das Problem. Dann geht diese Energie woanders hin. Entweder wird sie wie bei vielen eben egomanisch, ne? Also wenn sie können, setzen sie sozusagen rigoros, wenn sie die Möglichkeit haben, was egoistisch durch. Oder was ich viel schlimmer finde, ist eben, dass die Energie, die geht in sowas wie Süchte. Ne? Mhm. Wo leben wir das aus? Heimliche Geschichten, Affären, Krawallgeschichten, nicht? Also so auf Demos zum Beispiel. Nicht? Viele, die das Gefühl haben, sie mit ihrem Potenzial sind nicht gesehen. Nicht? So die ganze AfD hat da, glaube ich, echt ein Ego-Thema. Ne? Was, sie werden nicht gehört, glauben sie. Ne? Ihr Potenzial wird nicht gesehen. Also in das geht in viele Kanäle rein, die dem Einzelnen nicht gut tun und der Gesellschaft auf gar keinen Fall.
Finde ich einen spannenden Aspekt. Denken wir das weiter. Fällt mir sofort so ein Glaubenssatz ein wie, naja, aber wir können ja jetzt nicht jeden Traum irgendwie auch verwirklichen. Also, ne, diesen Glaubenssatz gibt es ja. Du kannst nicht jedes Spirenzchen, was dir da im Kopf irgendwie rumdüst, kannst du ja nicht ins Leben bringen. Ist das so? Oder sollte man das eigentlich schon machen?
Doch, das sollte man eigentlich schon machen.
Also ich frage mich, wo ist die Grenze, ne? Weil wenn man auf einmal diese Grenzen jetzt da irgendwie fallen lässt, dann wird natürlich auch alles so sehr grenzenlos und noch stärker ich-bezogen. Ich verliere vielleicht andere Leute auf dem Weg dahin. Weißt du, was ich meine?
Ja, wenn wir jetzt vom Positiven sprechen, dann kann das so gar nicht passieren, was du da sagst. Das kann gar nicht passieren. Wenn wir von einem positiven Ich-Bewusstsein sprechen, dann würde das ja bedeuten, dass sich das nicht so Stück für Schritt, wie ich das eben vorhin sagte, nicht aus Mitgefühl, Verantwortung, jetzt kommt mein Bewusstsein, so bin ich, der bin ich und dann gehe ich weiter, dann bringe ich das irgendwo ein. Das kann so tatsächlich gar nicht passieren, weil, ne, da spreche ich ja immer von Impulsen. Da entwickeln sich auf ganz normale Weise Stück für Stück in mir Impulse. Da kommen gar nicht so falsche Impulse auf wie, oh, nicht? Wie wir das aus Amerika viel kennen, nicht? So, das finde ich ist eher exhibitionistisch, ne? Das dürfen wir nicht verwechseln. Die Leute, die sagen, ich muss aber um jeden Preis zeigen, wer ich bin. Das zeigt eigentlich eher eine Seite von Menschen, die sagen, ich konnte das nie zeigen. Und es drängt es aus mir raus, auf eine ganz unnatürliche, aber extreme Weise. Es will mal raus und jetzt mache ich irgendwas ganz Verrücktes und jetzt mache ich dies, damit mich endlich einer sieht. Das ist eigentlich eher ein Zeichen davon, dass sich das gar nicht gesund, natürlich, Schritt für Schritt in die richtige Richtung entwickelt hat.
Ist das ein Thema, über das wir sprechen? Ist das ein Problem und Entwicklungsthema eigentlich für alle? Betrifft uns das alle?
Ja, wir kommen alle da rein, das ist richtig. Wir müssen, wenn wir da auf die Geschichte der Menschheit schauen, sehen wir, dass wir uns entweder oder einmal als Persönlichkeiten einzeln entwickeln, aber auch als gesamte Menschheit, nicht? Als Völker im Laufe der Menschheitsgeschichte. Und wenn wir da zurückschauen, sehen wir, dass in früheren Jahrhunderten, Jahrtausenden es diese Art von Ego-Bewusstsein, positivem Ich-Bewusstsein so noch gar nicht gegeben hat, weil es noch gar nicht dran war, weil die Menschen noch gar nicht in der Lage waren, das zu tun. Dass wir aber, je mehr die Menschheit sozusagen sich weiterentwickelt, voranschreitet, werden wir alle, wirklich alle, wie wir da sind, an diesen Punkt kommen zu sagen, wer bin ich denn individuell? Woraus bestehe ich? Ich spreche jetzt von einer ganz gesunden, natürlichen Entwicklung nach vorne. Dann werden die Menschen sagen, ach so, das bin ich, super. Jetzt gucke ich mir die Gesellschaft ein. Dann kommen die Impulse, wie kann ich mich da einbringen? Und wenn die anderen auf derselben Ebene sind, dann ist es doch ganz natürlich, dann kann man sich doch ganz natürlich vorstellen, ach so, dann schließen sich auch Ideen auf eine gute Weise zusammen. Ne? Und dann haben wir sozusagen, so, wenn man so will, zwar mein Einzelbewusstsein, daraus entsteht aber ein Gruppenbewusstsein, wo viele sagen, ach so, das machen wir zusammen. Hier sind Individuen, die machen etwas gemeinsam und hier sind nicht mehr einfach nur Menschenmassen, die hinter was herlaufen. Da soll der Individualismus hingehen, da soll das Ich-Bewusstsein hingehen.
Gibt es bestimmte Sternzeichen, die für dieses Thema besonders, wie sagt man?
Prädestiniert sind.
Ja. Also wenn man so über Ego denkt, dann kommt man ja sofort irgendwie auf das Thema Löwe zum Beispiel.
Oder? Der ist die armen Löwen, genau. Die Feuerzeichen, die kriegen
wir immer gleich. Sind das Feuerzeichen? Ich weiß es gar nicht. Aber der Löwe fällt einem sofort
ein. Sofort, ja.
Was aber nicht heißen mag, dass der das falsch einsetzt oder sowas. Nee, aber nee. Der ist natürlich sehr präsent, der Löwe und die Löwin.
Die könnten uns was zeigen, nicht? Also, weißt du, da kommt es auch immer darauf an, wie weit ist so ein Löwe, ne? Wenn es ein guter Löwe ist, sagt der, guck mal, Leute, ich kann euch mal zeigen, seid mutig, setzt euch für euch ein und macht das mal, ne? Der ist uns ein gutes Beispiel. Ist er natürlich so ein Löwe, der sagt, ach nee, ich bin hier ganz am Beginn, dann sagt er uns, nee, ich zeige euch mal, wie ich auf dem Ego-Trip so richtig
der nach vorne komme. Der brüllt halt besonders laut.
Genau, und, okay, ja. Ja. Das kommt immer auf die Entwicklung drauf an.
Aber also man kann nicht sagen, dass es besondere Sternzeichen gibt, die besonders affin auf diesem Thema unterwegs sind.
Nein, nein, würde ich so nicht sagen. Also ich würde nur sagen, weißt du, verschiedene, wie so ein Steinbock, das ist ein Mann der Tat, ne? Der sagt, ich mache hier mal was, während der Krebs sagt, ich zeige euch mal was in der Tiefe, ne, was ihr noch bedenken müsst und so weiter. Ne? Aber da kommt es ehrlich gesagt drauf an, haben wir jetzt einen entwickelten Steinbock, dann können wir uns freuen. Haben wir keinen, dann könnte das auch wieder egomanisch werden.
Ich habe ja eher vor Skorpionen an dieser Stelle Angst, weil die halt immer gleich so tödlich sind.
Oh, da sprichst du mit der Richtigen.
Bist du Skorpion?
Ich bin doch die Skorpionin.
Ach, meine Güte, dann muss ich das Gespräch jetzt schnell zu Ende bringen. Lieber
Nein, Heike. musst du gar nicht. Ich bin so sehr Jungfrau, mach dir keine Sorgen. Ich habe ganz viel in der Jungfrau. Da kann dir gar nichts bei mir passieren. Ja, aber ich stimme dir tatsächlich mit den Skorpionen durchaus ein bisschen zu. Auch da, nicht? Da stimme ich dir total zu, denn die Skorpione, die unentwickelt sind, die können schon eine ganz schöne Gefahr sein auf ihrem Ego-Trip, weil sie so blind sind da drin. Während dann natürlich die Skorpione, die entwickelt sind, wunderbar. Ne? Die sind dann wirklich schon ganz, ganz oben und sind wirklich in der Lage, extrem. Martin Luther war ein Skorpion zum Beispiel, nicht? Und hat also die ganze Kirche revolutioniert. Ne? Die sind sehr extrem, das ist richtig. Da ist die Entwicklung ein wichtiger Punkt. Es ist
eigentlich spannend, die Sternzeichen durchzugehen und zu überlegen, wie sich das, wie sich so etwas auswirkt. Ich bin ja Fische. Mhm. Wenn ich jetzt mit einem Ego-Trip unterwegs bin, was mache ich dann? Tauche ich dann so tief in die Emotionen ab, wo keiner mehr hinterherkommt?
Da muss ich mal was ganz Liebenswertes zu den Fischen sagen. Die Fische selber neigen so wenig zum Ego-Trip. Also auf eine negative Weise.
Ach, echt?
Ja, weil die Fische schon von sich aus so sehr immer mit allem auf eine gute Weise verbunden sind, dass ihnen das gar nicht so erstrebenswert erscheint. Sie sagen, ach, muss das sein? Nee, muss eigentlich gar nicht sein. Das können wir auch entspannt lassen. Die Gefahr ist sehr gering.
Ja, das ist gut, dass du sagst, ich weiß aber um meine Anteile. Ich habe ja den Schützen da noch im Aszendenten.
Okay.
Und der sorgt wahrscheinlich dafür, dass ich eben auch ab und zu mal rausgehe und das Thema Ego-Trip
mir. Ja, ab und zu ist gut.
Ist mir ja nicht so ganz unbekannt. Das muss man ja ganz offen auch sagen. Ist das Thema, und damit können wir es langsam abschließen, ist das Thema Ego eigentlich auch so Bestandteil in deinen Einzelsitzungen? Redet ihr da über Thema Ego?
Ja. Da reden wir drüber. Erfahrungsgemäß ist das tatsächlich mit dem Ego so. Und da kommen wir so ein bisschen auf das wieder zurück, was du eingangs sagtest. Über Ego zu sprechen hat ja so einen schlechten Leumund. Deswegen sind Leute immer eher vorsichtig, weil sie eher immer das Gefühl haben, nein, ich habe doch gar nicht so eine Ego-Geschichte drauf. Ne? Grundsätzlich wollen sie da gar nicht so richtig hinschauen. Die meisten, und da sind es eher die Frauen, die meisten meiner Klientinnen muss ich eigentlich darauf hinweisen, dass sie sich mal ein bisschen mehr ihrem Positiv oder ihrem Ich-Bewusstsein, ihrem Ego-Positiv zuwenden sollen. Weil die meisten, finde ich, immer noch, obwohl junge Männer auch tatsächlich mittlerweile dazugehören, die sagen, ach Ego, nein, sollte ich nicht, muss nicht. Aber man kann das Ego nicht überspringen. Um ein guter, gut entwickelter Teil der Menschen zu sein, muss man etwas haben, was man dann wieder in den Dienst geben kann. Dazu muss man es doch aber erstmal haben. Und man kann diesen Punkt nicht überspringen und die meisten Menschen glauben, sie müssten das überspringen. Aber das ist ganz wichtig. Ne? Ich kann doch nichts, was will ich denn reingeben zu den Menschen, wenn ich gar nichts habe, wenn ich das nicht erst entwickelt habe. Ne?
Und genau das war der Grund, warum wir heute über das Thema Ego gesprochen haben, um das mal von verschiedenen Seiten zu beleuchten und es mal ins rechte Licht zu schieben. Vielen Dank, Heike.
Sehr gerne.
Wünsche dir einen schönen Juli. Ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Podcast im Ende Juli, Anfang August wieder sehen. Und ihr, die uns hier zugehört habt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, dafür, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit und Zeit geschenkt habt. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr Reaktionen zeigt. Das heißt, ihr könnt Heike schreiben, ihr könnt ihr Themenvorschläge schicken, ihr könnt ihr schreiben, wie es gefallen habt, ob ihr weitere Podcasts von uns möchten. Ihr könnt ja alles schreiben und natürlich auch Termine vereinbaren, wenn ihr sagt, ihr geht eurem eigenen Ego mal auf den Grund und schaut mal, was man da machen kann. Vielen Dank fürs Gespräch, Heike.
Sehr, sehr gerne.
Bis bald.
Bis bald.